Hallo Sigi, servus.
Sigi, servus.
Servus. Jetzt habe ich doch diese Dreckskopfhörer da nicht in der Verwendung. Die funktionieren immer und jetzt funktionieren sie nicht.
Ach, wirklich?
Ich habe die Vermutung jetzt gehabt, dass das andere, weil ich habe da unterschiedliche Tablets da laufen, weißt, dass sie sich da schon eingeklinkt haben, aber es war nicht der Fall. Mhm. Aber sie gingen nicht. Oder es ist eine Stromproblematik. Das kann auch sein, weißt, dass die Leistung, dass die schon ein wenig runtergefahren ist und dass die dann entsprechend das Limit erreicht haben und dann nicht mehr funktionieren. Das kann auch sein.
Aber geht's so? Kannst du schmerzen so jetzt?
Einwandfrei.
Okay. Passt.
Perfekt.
Ich habe leichte, raue Stimme, wie in der Früh.
Ach so, das macht nichts.
Altersbedingt. Also es kann also sein, dass das sowieso dieses Räuspern dazwischen ist. Aber das ist kein nervöses Räuspern.
Alles gut. Okay. Dann legen wir los, Sigi. Ja, wir freuen uns heute ganz besonders auf unseren Gast, Siegfried Lehner, Grafiker, DJ, Genießer, Freizeitphilosoph und ein sehr weiser Mann. Ich würde sagen, wir beginnen nach dem Intro.
Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Sigi, schönen guten Morgen.
Wir haben jetzt Morgen.
Ostermontag in der Früh.
Das Ostergespräch,
genau. Sigi, wir sind heute jetzt beieinander, weil wir uns eigentlich schon lange auf deine Story freuen, die ja so, weiß nicht, in deiner Agenturzeit, wann war das, Sigi? Irgendwann in den 90ern?
Das war ganz kurz nach meiner Ausbildung zum Grafiker von 91 weg. Mhm.
Du hast eine Agentur gegründet, stimmt das? Mhm. In dieser Zeit?
Genau, das ist im Prinzip, ist das, dieser Gedanke Selbstständigkeit, der muss ein bisschen weiter zurückgehen. Vielleicht bin ja vor dem ganzen Grafiker-Dasein, also in der Bundeswehr gewesen. Das ist allein schon wieder so eine Sache, was das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Und in der Bundeswehr, da war ich eigentlich bekannt als der Urkundenmacher. Also ich habe also da immer diese, wenn das ja diese Entlassungen waren und so weiter, da habe ich diese großen Urkunden, so DIN A2, und das habe ich da mit.
So, und auch du sagst, der Urkundenfälscher.
Das war so, das ist so Hobby gewesen mit diesen ganzen Verzierungen, gell, also dieses händisch alles gemalt, dieses Urkunde, gell, und dann die Texte dazu. Und das hat dann Mords historisch, also das hättest du da ein Dokument gekriegt, also persönlich vom Papst überreicht, so haben die Dinge immer ausgeschaut, und da war ich bekannt, und da habe ich praktisch für die ganze Kaserne war ich da praktisch diese Anlaufstelle, Urkunde musst zum Lehner gehen. Gell.
Das war so der Einstieg quasi.
Das war der Einstieg und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt im Zuge des Hausrenovierens zu Hause am Mordshof, den haben wir, meine Frau und ich, begonnen 83 zum Renovieren, und über diese Tätigkeit dann Holz und Schreinern ist dann auch diese also so Schmuckbild, also Holz mit Brandmalerei und so weiter. Das war dann die nächste Stufe, wo ich dann spezielle Dinge übergroß. Also ich habe zum Beispiel das Abendmahl, das hängt bei meinen Schwiegereltern. Das habe ich im Maßen 3 Meter mal 1 Meter habe ich das als Brandmalerei da umgesetzt. Ne? Das war Heidenarbeit, das hat ein ganzes Jahr gedauert. Also ich glaube, da habe ich, das ist gewesen, 85, 86, sowas, habe ich ein ganzes Jahr habe ich an dieses Bild da rumgebrannt. man kann immer diese Rauchgeschmack dann am Körper werden. Schon in der Früh beim Antreten hat der reicher Siegel hinterher, gell. Und die haben gemeint, ich habe irgendwas, eine Fischräucherei oder sowas. War immer die gleiche Holzsorte da. Und auch die Problematik, weil da hat man ja, man kann ein Holz nicht einfach in der Größenordnung so brennen, weil das wirft's ja immer, gell, durch diese, auf der einen Seite, du entzirkst ja dem Material Wasser und dann verzirrt sich das immer. Das heißt, du musst es wieder umdrehen und auf der anderen Seite wieder gegenbrennen, irgendeinen Mist, und dann wieder warten. Also, das ist ein Mords Prozess auf so ein Holz, Platte da brandmaltechnisch was umsetzen.
Das war noch vor dem Studium?
Das war noch alles davor, genau. Ja. Und ist aber dann recht gut wohnt die Geschichte. Mit, wenn ich es natürlich heute anschaue, die Sache gerade mit den Schatten und so weiter, dass die Gesichter gut wirken. Also das könnte man schon besser machen. Aber da habe ich halt, zu der Zeit habe ich noch nicht so die Kenntnisse gehabt. Gell? Mhm.
Das wäre eben meine Frage gewesen, weil hattest du da so vom Handwerk oder vom Grafischen überhaupt noch gar keine Kenntnisse? Hast du dir die dann so ein bisschen ad hoc angeeignet?
Also das war reines über Learning by Doing und natürlich jetzt nicht, habe ich dieses Abendmahl nicht gezeichnet aufgrund schon Kunstkenntnisse in dem Sinne, die man da haben sollte, idealerweise, sondern ist jetzt nicht Malen nach Zahlen gewesen, sondern da hat es ja eine Vorlage gegeben, oder gibt es ja zig Vorlagen, Abendmahl, und das habe ich an die Wand geworfen mit so einem, wie nennt man denn diese Projektoren da?
Tageslichtprojektor, oder?
Ja, genau. Habe an der Wand praktisch so von der Rolle so ein Papier gehabt. Das habe ich mir bei der Druckerei geholt.
Man muss vielleicht dazu sagen, das war in Zeiten vor YouTube, vor dem Internet.
Ja.
Vor digital und so weiter, gell?
Gar nichts. Gar nichts. Und hab dann erst einmal dieses Bild mit Bleistift praktisch nachgezeichnet da an der Wand, gell? Das war praktisch die Vorlage. Hab dann also Unmengen an Pauspapier habe ich dann auf dieses Holzbrett da gelegt, gell? Dann die Vorlage drauf und dann das ganze Gleiche dann wieder nachgefahren, so dass ich praktisch die fertige Rohskizze dann auf dem Brett gehabt hat. Also aufgrund von zweifachen, dreifachen Kopieren. Ne? Mhm. Und dann habe ich losgelegt gibt's für die Brandmalerei so diese Kolben da, diese Brandkolben.
Wahnsinn eigentlich, gell? Brandmalerei, also.
Ja. diese Brennkolben gibt's halt auch noch. Und mit den unterschiedlichsten Aufsätzen dann, gell, also gibt's so, dass du ein bisschen breiter und dass du auch schon fast kalligrafisch auch was machen kannst in der Brandmalerei, das gibt's alles. So habe ich angefangen, ne, mit dem ganzen Bild. Und das ist dann schon interessant, wenn da immer mehr dann zutage kommt, gell, das kriegst du da so stückchenweise, gell, kann man sich dann, das erste Mal dann auch das Gefühl so kriegt, wie es einem Künstler geht, wenn der so die Dinge vorskizziert und dann wird es immer mehr und immer mehr, gell.
Und dann hast du entschieden, Studien zu machen?
Ja, das ist dann später als dann hat sich das entwickelt, dann 2 Jahre später, das ist dann 88 gewesen. Ich bin ja ein Zeitsoldat gewesen für 12 Jahre. Und da kannst du 3 bzw. 4 Jahre nach der Entlassung kannst du dann praktisch raus in eine Ausbildung. Also für diese Wiedereingliederungsmaßnahmen kannst du da dann entsprechend da in Anspruch nehmen, was die zivile Eingliederung, so nennen sie es aber, ne? Dass man das machen kann. Und da ist praktisch über dieses Urkunden und Brandmalerei, da ist auch immer mehr so, also der Künstler muss wieder ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe ja dann durch dieses Tanzen früher, ne, das ist auch wieder Form der Kunst. Also Kunst ist im Prinzip immer schon so bei mir so im Eckchen gewesen, dass dies wahrscheinlich eher in die Richtung geht.
Hm. Muss ich vielleicht dazu sagen, du hast ja früher recht erfolgreich Rock'n'Roll getanzt, gell?
Ja.
So Meisterschaften und.
Ja, ja. Hm. Das ist dann gegangen sogar in nationale, internationale Meisterschaften. Mhm. Also ich war ja im deutschen Nationalteam mit meiner Frau. Und das beste Ergebnis war Platz 5 in der Weltmeisterschaft in Bern.
Mhm. Also immer schon künstlerisch, also vom Tanz bis in die Grafik gekommen quasi.
Das war schon immer so dieses Eck. Also wenn man jetzt da das Philosophische ein bisschen, das hat viel mit Freiheit auch zu tun, Kunst mit Freigeist und so weiter, das ist immer so dieses diese überbegrifflichen Themen, wenn man da so reinfällt, dann zirkt es dann in diese Richtung. Mhm. Ja, das hat mit der Tanzerei und auch dieses revolutionäre Verhalten dann so mit dem 18. Lebensjahr, aber da, also da würden wir jetzt den ganzen Tag sitzen.
Mhm. Sigi, da gerne auf die in die Richtung gehen. Wie du dann, ich glaube, du hast da eine interessante Geschichte mit einem Apple Product Manager, wie du dann an deine Aufträge gekommen bist, oder ist das jetzt schon zu weit gegriffen?
Nein, also im Prinzip ist dann ich habe mich dann beworben.
Also du hast dein Studium hinter dir gehabt, warst selbstständig.
Das ist dann abgeschlossen worden. Ich bin dann im Dezember 90 war ich fertig. Mhm. Und habe ein Praktikum noch gehabt, so parallel in Deckendorf bei einer so Softwarefirma. Die haben so Programmierungen gemacht für Bäcker, Metzger, Hoteliers, so Branchensoftwarehersteller ist das gewesen. Und da habe ich schon bei der Vermarktung ein bisschen mitgeholfen und mit Flyern, also der ganze plakative Bereich ein bisschen so abgedeckt schon. Und bin dann, also es sind überhaupt, das ist so lebensprägend, unglaublich viele Zufälle. Also sind da die Zufälle, die sowieso mir in die Hände die Dinge so zugespielt haben. Also das ist schon auffallend. Und so habe ich Mitte der 90er Jahre, habe ich einen kennengelernt. Der war seinerzeit eben Product Manager bei Apple. Mhm. Und über den Smalltalk und so weiter wollte man unbedingt so ein Macintosh andrehen. Gell?
Aha, du hattest zu dieser Zeit noch keinen.
Da habe ich noch keinen. Nein. und da hat mich der immer da so belabert, gell, hin und her. Ja, gut. Und ich habe mich dann doch überzeugt und habe mir dann das erste System gekauft. Und das hat doch so, also das war der 2CX war das, mit 40 Megabyte Festplatte und 4 MB RAM.
Was? Entschuldigung, Sigi, bitte wiederholen. Bitte wiederholen.
40 Megabyte Festplatte.
Megabyte, nein. Ja, nein, ja, Sigi hat sich nicht versprochen. Er meint Megabyte.
Und 4 Megabyte RAM waren das. Ne? Es war für die Zeit, war schon. Also da hast du Windows-technisch hast dich schon anstrengen müssen.
Und hat Vermögen gekostet, gell?
Hat ein Vermögen gekostet. Die 13.000 Mark.
Unglaublich.
Hat der 2CX kostet.
Unfassbar.
Gell. Und der 14-Zoll-Monitor, der da dabei war von Apple, der hat 2,7 kostet. Dann war noch dabei ein Laserwriter, der Laserwriter 2NT. Der hat, glaube ich, auch um die 8.000, das war schwarz-weiß, Laserdrucker um die 8.000 Mark gekostet. Und dann war nur ein schwarz-weiß Scanner, so ein Flachbettscanner dabei für 4.000 Mark von Ricoh. Mhm.
So hast du die erste Ausstattung.
Ja, Software, also summa summarum so um die...
Unvorstellbar, gell?
Ja. Ja, so um die 25.000 Mark rum habe ich da habe ich mein ganzes Übergangsgeld, das hat man ja von der Bundeswehr gekriegt, gell, beim Entlassen, das ist da draufgegangen für die Geschichte.
Das muss man sich mal vorstellen, heute braucht man, sage ich mal, wenn es schlecht läuft, brauchst du keine 500 Euro für irgendeinen gebrauchten Laptop mit einer alternativen Software und dann kannst du schon arbeiten, gell? Ist unfassbar. Ja.
Also da, das ist wirklich, also ob sie die Form der Vorleistung hat, sie mit Sicherheit, ja, kann man schlecht bewerten. Naja,
es hat keine Alternative gegeben, das ist der Punkt.
Es hat keine Alternative
gegeben. Jetzt hast du ja dann, hattest du damals schon das Gefühl, dass du jetzt das ultimative Werkzeug an der Hand gehabt hast, um diese Kreativität da weiter zu spinnen und weiter auszubauen? Weil ich glaube, also, wenn man halt davor immer nur analog gearbeitet hat, dann stelle ich mir das extrem schwierig vor, sich da im digitalen Umfeld dann so die ersten Schritte zu machen und sich da zurechtzufinden und vor allem dann seinen kreativen Weg da zu finden. Wie ging es dir denn da damals?
Also das Problem war, weil du warst halt so ein Moderner, ne? Schon wieder ein Sehner. Also wenn du da aufgetaucht bist bei den Druckereien oder Lithoanstalten, schon wieder so ein Idiot, gell?
Da muss man jetzt auch nochmal kurz unterbrechen. Jordi, das musst du mir reinziehen. Die Druckereien waren genervt von dir, weil du so ein Digitaler warst. Das kann man sich gar nicht vorstellen, gell?
Die wen schon eins gesehen haben, der mit so einer scheiß Disketten dahergekommen ist, der haben die schon, da ist bei denen schon Messer in der Hosentasche aufgegangen, ne? Das ist doch was richtig gehört.
Ja, Wahnsinn. Kling, kling, kling.
Und also da warst du überhaupt nicht willkommen, gell, mit diesen irgendwie haben die natürlich wahrscheinlich schon unterschwellig schon diese Vorahnung gehabt, gell, dass das auch irgendwie seit ihr Tod ist,
ja,
jetzt also genau. Mittelfristig, genau. Gell? Und weil es war ja nur so, also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Photoshop hernimmt, wo du ja Schatten und Co., das ist ja alles, das hat zwar Anfang der 90er Jahre bedingt durch die schlechteren Prozessoren und so weiter, hat das auch Zeit gedauert. Also du hast auch nicht einfach einen Schatten machen können, weil auch die Ebenen, das hat es ja noch gar nicht gegeben beim Photoshop, die Version 2.0, da hat es diese Ebenenfunktion. Das ist ja erst, ich glaube, ab der 4er-Version ist das dann aufgetaucht. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sämtliche Retusche-Geschichten, das hast du früher als Grafiker, das hast du aufskizziert, bist praktisch, du hast also das Dia gehabt, 6x6 oder 6x9, je nachdem. Das hast du dann hast du mit so Schablonen, hast du Rahmen reingezogen. Dann hast du da das aufskizzierte im Bereich, den es zu retuschieren gegolten hat, und dann bist du damit zum Lithografen. In der Regel, das war der, es gibt ihn ja nicht mehr, darum kann man Namen sagen, das war der Kiwik in Passau, das war so die Anlaufstelle, das war ein ganz guter Lithograf. Und die haben dann praktisch abfotografiert, aus dem Filmmaterial mit diesen Airbrush-Zeugs da, ne, haben die dann begonnen, also bei Cyan, Magenta, Schwarz, Gelb, haben die da praktisch dann diese Dinge, die Retusche arbeiten. Das hat ja Heidengeld gekostet.
Ja, und wie gesagt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also
überhaupt nicht.
Das ist eben nicht in Photoshop passiert, gell? Ja, also nichts da digital.
Das ist das 5-10-fache der Zeit auch, gell? Und
ja, Wahnsinn. Du hast eine Woche gewartet, bis du da das Ergebnis gekriegt hast. Und dann war es natürlich so, der Vorteil, das war dann eigentlich unverrückbar. Also das Ergebnis, das da rausgekommen ist, da hast du auf den Fachmann verlassen müssen. Und wenn da der Kunde gemeint hat, er möchte den Schatten anders tun oder was auch immer, dann hat der nur mehr gleich einmal 500-600 Mark zusätzlich zahlen müssen. Gell? Und das ist natürlich alles Vergangenheit, das ist weg. Gell? Und diese Übergangszeit, das war natürlich schon, da hat man eigentlich schon eine gute Wertschöpfung drin gehabt letztendlich, weil du ja in deiner Schlitzohrigkeit, weil du da die modernen Dinge schon gehabt hast, gell, die Sachen halt dann schon fertig belichten hast lassen und hast trotzdem entsprechendes Geld verlangen können. Aber unterm Strich ist natürlich wieder, glaube ich, Jacke wie Hose gewesen, weil dafür hast du natürlich gute für die Technik zahlen müssen.
Klar.
Also ich glaube, dass da ein recht fairer Gewinner herausgekommen ist.
Okay, Sigi, vielleicht können wir nochmal da andocken an das Kennenlernen dieses Kollegen, der Apple Product Manager, und dann so in Richtung Kundenkreis. Das ist ja, glaube ich, eine ganz interessante Sache.
Ja, ich bin dann im Prinzip habe ihn besucht dann hat er aber einen Termin gehabt, und zwar bei Burda in München. Mhm. Und auch weißt du, hast du fast schnell mit, weil das dauert eine Stunde und so weiter, und dann haben wir da fertig.
Jordi, muss ich schnell unterbrechen, Jordi, kennst du Burda noch, sagt dir das was?
Mhm. Ist ja der Verlag. Also,
das genau. Ist der Verlag, der große Burda.
Genau.
Eher im Modebereich, gell?
Nein, der hat mehrere Zeitschriften, natürlich.
Was ist denn alles Burda, Sigi?
Ja, der hat die L, der genau. Hat, also bei den Modezeitschriften, dann hat er bestimmt die Illustrierte auch, fragt mir aber nicht mehr, was der alles, speziell Reisezeitschriften, der hat ja locker an die 50, 60 Titel hat der, genau. Zeitschriftentechnisch am Laufen. Wem da was jetzt heute gehört, keine Ahnung.
Ist aber eine riesen Media Company, also.
Und vor allen Dingen, wie die da zusammenhängen, die hängen ja im betriebswirtschaftlichen Sinne, hängen die ja da zusammen, gell? Also was das für Konstrukte sind. Aber mit Sicherheit ist es so, dass Burda ganz viele Titel hat, gell? Also an bekannten Zeitschriften da.
War schon mal gleich ein guter Einstieg, oder? Jetzt kundentechnisch.
Ja, also zum Beispiel auch Focus, das Nachrichtenmagazin, das ist auch ganz eine typische Zeitung, die ist ja seinerzeit entstanden, da 91, ne? Wo ich auch schon mitgearbeitet habe. Auf alle Fälle war das dann so, ich bin in ein Eckchen gehockt und die haben dann entsprechend da ihre Dinge da ausgemacht, weil da ist es ja um 300 Max hat sich da gedreht, also die Büros und die einzelnen Zeitschriften auszustatten, also mit Macintosh, die waren da seinerzeit in der Umstellung.
Und du warst so in der Ecke, ich glaube, du hast gewartet, bis er fertig ist. Ich bin im Eck
und habe da bloß gewartet, bis er fertig ist. Und es ist dann gegangen speziell um die Zeitschrift, das war Focus und die Holiday Inn war Reisezeitschrift. Und die Chefredakteuren haben da mit dabei gesessen. Und deren Magenschmerz war, weil sie eigentlich nicht gewusst haben, also wen's da hinsitzen, wer macht, wer kennt ihn aus und so weiter, gell. Und dann hat sich da mein Späsel ganz einfach umgedreht und hat gesagt, da hinter mir sitzt einer, der ist schon in der frisch von der Schule mit digitalen Kenntnissen, hat er das aufrecht da, gell. Und ich hab aber im Grunde genommen mit PageMaker habe ich ein bisschen gespielt gehabt, das war so das letzte Semester, wo man mit PageMaker und Quark ein bisschen was, also und mit Photoshop auch recht viel haben wir da nicht gemacht, gell. Ansonsten hast du nur größtenteils alles geklebt.
Ja, und klar.
Ja gut, und das war so schnell, die haben mich dann angeschaut und uns ungefähr, den haben wir gekauft gleich, gell? Oder den kaufen wir uns gleich, und das ist so schnell gegangen und hab da auch ganz spontan gesagt, ja, gell.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, und schon, also es ist wirklich absoluter Zufall gewesen. Und so bin ich da praktisch zu Burda und bin da im Arabella Park ist es draußen. Und ich habe dann zwischenzeitlich auch den 14 Zoll Monitor, den habe ich ja schon wieder weg und habe dann schon einen 21er gehabt, den ersten. Der war ja sauschwer, also ich glaube um die 35 Kilo hat
es rumgegangen. Du hast dein Equipment dann immer mitgenommen, oder?
Das habe ich immer mitgenommen und habe diesen Monitor da die 4 Stockwerke drauf. Beieinander war ich
schon. Und zu dieser Zeit war es da Mr. Universum und so.
Wahnsinn, ja genau. Und da drum dann praktisch immer an dieser Zeitung da. Ne?
Achso, vor Ort.
Vor Ort dann immer, ja. Es war dann, also als Equipment hat man gehabt, einen Farblaser. Modell ist jetzt wurscht, ich glaube, es Canon war es, aber der hat nicht mehr Kinder wie DIN A5. Und die Zeitung war ja dann, das war so ein Spezialformat, diese Reisezeitschrift, ich glaube, das war so zwischen A4, A3. Jetzt, wenn du da die Doppelseiten zum Ausdrucker gehabt hast, hast du einen enormen Schneid- und Klebeaufwand gehabt. Ne? Du hast sogar mit diesen Überlagerungen dann ausgedruckt, mit Schnittmarken hast du für die Doppelseiten, hast glaube ich, vier so Ausdrucke gehabt oder fünf, wo du dann praktisch diese zurecht geschnitten, dann mit Tesafilm im Rücken. Also du hast jede Doppelseite hast du basteln müssen, zusammenkleben müssen. Ja.
Sieht man mal, was wir mir jetzt für einen Luxus haben. Also ja, selbst, wenn man jetzt ein Printprodukt macht, dann macht man das in InDesign oder wo auch immer, schreibt ein PDF und dann kümmert man sich nicht mehr drum. Ja. Also das ist ja.
Und auch mit dem entsprechenden Herz bei der Sache, ne? Also, also nicht so oh la la zusammenfügen.
Du musst halt einfach Steuerung Z drucken, gell?
Genau.
Da haben die Dinge schon passen. Also, ihr könnt euch das schon vorstellen, gell? Wenn man da so die Texte, die da so laufen über die Headlines und alles Mögliche, die Bilder, also nicht so in etwa, sondern das hat dann schon schön flüssig und stimmig sein müssen, die Sachen. Ja gut, und die haben dann praktisch immer so die Vordrucke gekriegt, also die Korrekturabzüge. Und so hat es dann schnell mal so zwei Tage vor, bevor du das in die Produktion hast, dann wieder mal Gewaltänderung gegeben. Also insofern ist an das schon früher auch schon so, also diese, wie soll man das heute sagen, wie soll man das nennen, das man eigentlich heute genau nur noch so kennt, gell, also wenn du Beilagen machst und, gell, wo dann der Kunde halt einen Tag davor nur meint, er müsse jetzt die komplette Beilage ändern. Das hat es natürlich schon immer gegeben, also jetzt nicht gerade bei einem bestimmten Kunden, gell. Ja. War dann das
ein fester Auftraggeber oder ist der das, regelmäßig? Hast du regelmäßig?
Da bin ich auch freiberuflich drin gewesen. Mhm.
Hattest du da bei der Agentur noch nicht?
Die habe ich da noch nicht gehabt, aber bin freiberuflich schon also angemeldet gewesen. Also als Gewerbe freiberuflich, das ist schon seit 90, aber die Agentur habe ich an sich da noch nicht gehabt.
Wie ging es dann weiter von der Entwicklung?
Ja, ich war dann fast ein ganzes Jahr bei Burda. Da hat man natürlich recht gut verdient in der Zeit auch noch. Und wie dann die Projekte abgeschlossen waren, die Reisezeitschrift, es ist dann eigentlich recht rasch gekommen. Also dieser Markt, das Angebot an Grafikern, an Dienstleistern, die da diese ganzen Satzbildmontagen durchführen haben, das ist dann innerhalb eines Jahres oder zwei Jahren ist der Markt, das ist ganz rasend schnell ist das vonstatten gegangen. Also wo du dann immer mehr dann da auf dieser Plattform sich bewegt haben. Ne? Und insofern ist natürlich dann auch die Verdienstmöglichkeiten immer ganz so gewesen, so ideal. Mhm.
Hatte man denn damals schon irgendwie das Problem oder diese Herausforderung, dass man jetzt mit seiner, wie man es heutzutage nennt, Personal Brand irgendwie in die Werbung gehen musste? Oder hat es da tatsächlich gereicht, wenn du das Equipment hattest?
Nein, die Gesetze waren die gleichen. Also wie heute, also du hast auch schauen müssen, also in welcher Form, dass du jetzt da Werbung betreibst, die Steigerung Bekanntheitsgrad, die waren halt natürlich alle klassisch. Mhm. Also im Anzeigensektor, du hast unglaublich viel im öffentlichen Bereich, hast du dich bewegen müssen, wenn so öffentliche Veranstaltungen waren. Also diese ganze Klüngelarbeit, gell? Also dieses Klinkenputzen, das man eigentlich heute in dem Sinn überhaupt nicht mehr macht.
Niemand ist zu dir gekommen, sondern du hast eigentlich eher Anfragen
sowieso, müssen. Sowieso, du bist praktisch, ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Tag vorgenommen und dann bin ich praktisch in den Einzelhandel, also Betriebe, Mittelstandsbetriebe, da habe ich mich vorgestellt, habe meine Mappe gehabt, habe so eine große schwarze Mappe gehabt und aufgeklappt und dann so Muster, was ich so mache und hin und her. Also das war so diese Form der Akquise. Und ich glaube, die Data, ich wage mal zu behaupten, das würde heute genau noch so funktionieren. Mhm. Vielleicht ist sogar die günstigere Möglichkeit. Ja.
Wann oder wie war dann der Übergang in Richtung Agentur?
Ja, das war dann nach Beendigung der Tätigkeit bei Burda. Die Abteilung, die ist diese Holiday Indoor, die Zeitung, die hat sich nicht rentiert, okay. Das haben die eingestellt. Die machen ja da immer so Dummies, da ist eine Auflage von 10.000 Stück und die werden dann verteilt, da wird eine Befragung durchgeführt und je nachdem, wie das ausfällt, dann die ganze Geschichte, wird dann die Zeitung produziert oder nicht. Mhm. Und es ist dann die Fokus, die ist dann schon da gut rausgekommen. Weil der Fokus war ja zum Teil auch in der Satzbildmontage drin. Mhm. Und ja, wie gesagt, nach der Burda-Zeit dann der Entschluss, dass ich bei mir, ich habe das, also Agentur ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben vom Begriff her, war in einem Raum da, in dem im Wohngebäude bei mir da. Hat so 5x4 Meter gehabt und den habe ich dann entsprechend ausgestattet mit Technik und mit so einem Montagetisch, also einen großen Glastisch habe ich gehabt, weil geschnitten hat man ja zu der Zeit immer noch viel. Also so ein Leuchttisch, also einen großen, also 2 Meter x 1 Meter habe ich den gehabt, da oben. Und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Ich habe dann
Ich würde sagen, Sigi, vielleicht machen wir ein kurzes Break, einen kurzen Einspieler in Eigenwerbung und dann reden wir über das, wie sie dann die Agentur so entwickelt hat.
Hey, welche Themen beschäftigen dich persönlich? Wem würdest du gerne einmal beim Reden zuhören? Lass es uns wissen. Schreib uns einfach eine Nachricht auf projektabhängig.de oder kontaktiere uns auf Instagram.
Jetzt ist es ganz spannend, wie sich dann von dir als Einzelkämpfer, wie sich das so entwickelt hat. Du hast dann irgendwann einmal angefangen, Leute einzustellen.
Ja, das war allerdings erst schon einmal so 4 Jahre später.
Ah, okay. Also das sind einige Jahre alleine quasi.
Ja. Also in der Zeit von, sagen wir mal, von 91 bis 96 war ich durchwegs der Einzelkämpfer.
Ah, okay. Du hattest da eine Zeitschrift, Sigi, glaube ich, gell? Eigene?
Das ist Magazin? Das ist erst später gekommen, aber da kommen wir dann, wie gesagt, dann noch danach drauf. Also auch da ist das Interessante ist wieder dieser Faktor Zufall. Ich habe eigentlich mein Klientel hat sich nicht über den Fleiß der Akquise entwickelt, sondern tatsächlich immer wieder über bestimmte Zufälle. Also das ist wirklich interessant. Wo praktisch über bestimmte Smalltalks, also nicht bewusstes Angehen von Menschen, dass die oder der dann Kundschaften waren, Auftraggeber, sondern über da war irgendeine Veranstaltung X war ich dabei und über Smalltalk, schauen Sie mal vorbei und hin und her. Und so hat sich dieses Klientel entwickelt, also über dieses bewusste Ansteuern und Angehen von Firmen kann ich mich erinnern, also G0.
Das ist interessant, gell?
Wahnsinn, ja.
Ja, also ich habe...
Oder es war halt die Vorleistung, Sigi, die man immer erbringen muss, gell?
Entweder ich habe da irgendeinen so einen Erzengel, einen Auftragsengel da über mir gehabt, keine Ahnung. Gell. Auf alle Fälle war so, also nach Burda ist dann Klinik, die war Bavaria Klinik in Schaufling, das ist bei Deckendorf. Und die DASA, also ganz eine große, der ist dann so über die Klüngelei, dann über die Verbindung Burda dann auch mit dem Freund da, den ich gehabt habe, den Product Manager, der hat natürlich nur große gehabt. Mhm. Der hat ja diese ganz großen Firmen bis hin Konzerne, die haben da direkt bei Apple gekauft, die haben da nicht bei irgendeinem Händler die PCs gekauft. Mhm. Ne? Und so bin ich da auch immer wieder da rein, unter anderem auch den das ist ein Verlag gewesen, ein ganz großer, noch gleich der zweitgrößte, noch ein süddeutschen Verlag. Bin aber jetzt vom Namen her nicht mehr, weiß nicht mehr, wie er kostet. Mhm. Da war ich auch in München eine Zeit lang. Ja, und so habe ich im Prinzip so 5, 6 große Kunden gehabt, die mich eigentlich gut über Wasser gehalten haben. Und das war so in der ersten Zeit. Und die haben sie dann auch aufgebröselt. Und es ist dann wieder, wie gesagt, auch wieder plötzlich Anruf eines Tages von einem gewissen Grubwinkler, der hat kommunales Marketing gemacht. Und ab 95 dann habe ich fast ausschließlich oder schwerpunktmäßig kommunales Marketing gemacht. Mhm. Also Erscheinungsbilder von Memmingen zum Beispiel, Sonthofen, Bad Kissingen, Straubing, Ulm ist dabei gewesen, Wolfsburg oben, da nicht das Erscheinungsbild, sondern diese bestimmte Themen in der Stadtentwicklung, Stadtmarketing und so weiter und so fort. Also der hat mich bundesweit, bin ich bei dem dann da dran gehängt, da bei den Grubwinkler. Ne?
Ja, spannend. Also ich glaube, wenn man jetzt so den Begriff kommunales Marketing hört, da kann man sich, glaube ich, noch nicht so ganz drunter vorstellen, was das eigentlich für ein raues Pflaster ist, oder? Also das ist schon...
Das ist ein sehr, ist ein sehr raues Pflaster, weil jeder, der... Es ist ja schon eine Qualität des Aushaltens, wenn du, sagen wir mal, 3 Entscheider vor dir hast.
Ja.
Und du hast die nach Größe der Kommune, hast du nicht 3, da hast du gleich mit 30, 40 Entscheider. Ne? Das wird ja über Stadtrat und
unglaublich,
den, ja. Den wird das entschieden und wo er dann praktisch überhaupt keine objektive Einschätzung sowieso, das ist eher, also die Mischung aus subjektiv und objektiv, wird ja da nur übertrumpft über die ganzen Parteizugehörigkeiten, also CDU.
Ja, ich wollte gerade sagen, dieses Politische, also.
Das ist, also das war der absolute Hammer, das sind schon Prozesse gewesen, die haben sich da über ein Jahr hingezogen, für bestimmte Sachen. Also da hast du als Designer allenfalls immer so die Aufgabe, dass der Mist nicht zu groß wird. Mhm. Man muss das ein bisschen so salopp formulieren, gell, weil die können aus einer Imagebroschüre, aus einer Stadtbroschüre, aus einer Gurten, ne, das konzeptionell schon alles stimmig war, können die über ihre ewigen Wünsche, ne, und können die ja im Prinzip das so vermurksen, dass das der Wahnsinn ist. Gell. Mhm. Und das gilt ja bis zum heutigen Tag nur genauso.
Ja.
Also wo ein Kunde kann der Design dermaßen verwerfen, dass du das ablehnst, dass du das jemals gemacht hast. Gell. So eine Sache, das ist wirklich schwierig. Und das war da extrem in dem Fall. Also du hast da immer die Bremse reinhauen müssen.
Das erinnert mich, Jordi, an unseren Talk mit dem Tobias van Schneider.
Ja, mit der JPL, gell?
Genau, mit dem Logo, ja, also halt auch erzählt hat, wenn man Glück hatte, waren das nur die gleichen Entscheider und haben sich nur daran erinnert, was da überhaupt los ist, gell? Also.
Ja.
Also ja, eine Frage, die mir jetzt tatsächlich am Herzen liegt, Sigi, weil du ganz am Anfang unseres Gesprächs so erwähnt hast, dass dieses Künstlerische, dass dich das immer so ein bisschen gereizt oder im Leben begleitet hat, weil das so ein Stück Freiheit war, gell? Und jetzt gegenüberliegend ist halt kommunales Marketing, was für mich jetzt überhaupt nicht nach Freiheit klingt, sondern eher im Gegenteil. Also hast du das einfach ausgehalten, also Augen zu und durch, weil
natürlich
Umsatz davon abhing? Oder also wie ging es dir denn da gefühlsmäßig dabei? Man muss sich da schon durchquälen ein bisschen, oder?
Also das fällt tatsächlich in die Kategorie aushalten. Also das ist schon so. Also rückblickend, wenn man jetzt das so diese letzten 30 Jahre, wenn man sich das so anschaut, also da ist vieles aushalten. Aber man muss es ja nicht aushalten. Ne? Das ist ja immer dieses Aushalten, das wird ja immer so begleitet. Also man würde jetzt den Auftrag, das bricht ja ab und dann verliert man das und das Ganze hat dann wieder wirtschaftliche Folgen, wo du dann entsprechend die Summen nicht verdienst, die du ja brauchst und so weiter. Da, also das Aushalten und Abhängigkeiten und so weiter, das ist ja ganz das sind so Undinge, die einen da so begleiten, also im Zuge der Selbstständigkeit.
Manchmal wirkt es so ein bisschen abstrakt oder unverständlich auf mich, dass man nicht, weil du weißt es auch, wir haben schon Gäste in unserer Show gehabt, die halt dann auch gesagt haben, so, also ich habe keine Kunden, die mir nicht gefallen, sondern ich suche mir immer die Kunden aus, wo es immer Spaß macht, so quasi.
Lautes Gelächter.
Also tatsächlich. Es wird tatsächlich sehr häufig
gesegnet sein, sie will es sowieso.
Es wird sehr häufig gepredigt, gell, dass du als Designer dir immer die Kunden suchen solltest, wo du auch wirklich mit Herzblut dabei bist, wo du Spaß hast. Und auf der anderen Seite schaut aber die Realität sowas von anders aus, dass du dir Aufträge aneignest, die du halt überhaupt nicht magst, aber wo du halt abhängig bist davon. Das ist immer so ein bisschen ein Widerspruch irgendwie.
Ich glaube, aber, oder Sigi, ich weiß nicht, man muss vielleicht schon ein bisschen unterscheiden, weil das klingt jetzt so nach Aushalten, klingt jetzt wie total Leiden. Also ich glaube, so ist es ja nicht. Also nein. Ich glaube, jeder Selbstständige weiß, man trennt sich von wirklichen Kunden, die einen total belasten. Aber ich glaube, belasten, aushalten oder da gibt es nur einen großen Unterschied, glaube ich. Und ich sage mal, das gehört zum Alltag, oder? Also das ist doch nur im Normalbereich.
Ja, das hat die Form des Aushaltens. Du hast zumindest in der Zeit, wo es jetzt diese ganzen digitalen Medien nicht ganz so im Überhang gegeben hat, also geschweige denn Handy und so weiter. Mhm. Bist du immer noch der Fachmann gewesen? Und das haben die auch so respektiert, also der Auftraggeber. Die Fragestellungen, die waren da ganz anders. Also, was meinen Sie dazu, Herr Lehner? Könnten wir das nicht so und so, das da verschieben? Und was glauben Sie, wie sieht es aus, wenn wir den Text da rechts unten platzieren? Und, also, das war ein normales Gespräch. Und, das Einzige, was manchmal nervig war, wenn es dann mit so Beispiele dahergekommen sind, also da hat dann ein Stoß Bücher oder Zeitschriften, dann haben die da rumgeblättert und haben dann, so stelle ich mir das vor, gell? Das war das Einzige, was da ein bisschen, wo wir geneigt hast, also wieso machen sie es denn dann nicht selber, wenn sie es eh schon wissen, dass sie es einer vorstellen?
Also aber ich glaube,
aber heute ist ja, heutzutage ist ja so bedingt durch diese ganzen Apps und Softwareflut und Automatismen und so weiter, gehen ja die immer von ganz anderen Dingen aus, gell? Also wie easy und leicht und hin und her, also wo du da von der Argumentation her immer da jetzt halt überschlagen wirst. Gell?
Jordi, unter uns gesagt, ich glaube, diese Thematik Wunschkunden und so weiter, ich glaube, dass die auch oft sehr überzogen ist. Also bin ich schon, gell. Ja, weil also
man möchte natürlich nicht schlecht reden. Man kann es schon so schaffen, aber
gerade
am Anfang oder in der meisten Zeit zu 90% sind es halt einfach Aufträge, die man nicht zu 100% gern macht, sondern die halt einfach gemacht werden müssen, Augen zu und durch. Also Sigi, dann war das also nicht so, dass du wirklich seelisch darunter gelitten hast, dass du mit fehlender Wertschätzung zu kämpfen hattest, sondern es war halt einfach nur die Launen des Kunden quasi,
ja,
oder?
Ja. Ich habe damit umgehen können, weil ich natürlich auch schon entsprechend die Menschenerfahrung, also die spielt eine ganz große Rolle.
Ja, von der Bundeswehr, gell?
Ja, gerade wenn du Auftragsarbeiten hast, also dieses Studieren deines Gegenübers, wie ist der? Also ist dieser aggressiver Rechthaber, ist dieser ganz stiller, introvertierter, aber analytischer Mensch und so weiter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Richtungen. Also wie schnell kannst du den erfassen und wie schnell kannst du dein Gespräch dahingehend aufbauen? Und so kannst du dann verkaufen. So kannst du auch dein Design verkaufen, wenn du weißt, wie der ist. Wenn du ich-bezogen dein Design so verkaufen willst, da kannst du schlechte Karten. Da hast allenfalls dann Glück, wenn dein Gegenüber das gleiche Wesen besitzt wie du. Dann ist das ein Gleichklang, dann geht das relativ flott. Aber das ist eher selten der Fall. Also das ist, Menschenkenntnis spielt eine ganz große Rolle und beeinflusst auch das Design vom Beginn an. Also wenn du das Kundengespräch führst, das dann das ermitteln, wie tickt der oder die, gell? Und so kannst du das Design entsprechend anpassen. Also wenn Beispiel gegenüber, wenn der quadratisch praktisch gut, wenn der da verliebt ist in so diese Form des Designs, ne, dann musst natürlich du auch quadratisch praktisch gut auch designen dann, dass das gut, dass der das annimmt. Müssen ist jetzt überzogen von der Formulierung, aber es ist ratsam, sagen wir mal so. Gell? Es hat auch Fälle gegeben, wo du da aussteigst aus der Richtung und machst ganz was Neues und dann war der trotzdem da begeistert. Also ganz so schubladenmäßig ist es auch wieder nicht.
Ja, klar.
Was war denn jetzt dann so im weiteren Verlauf der Agenturbildung und Entwicklung? Wann war so die Spitze erreicht, würdest du sagen?
Ja, die war dann, ich darf mal sagen, so um die Jahrtausendwende. Da ist dann, weil im Laufe der Gestaltungsarbeiten, die du ja hinter dir hast, ist entstehen ja hunderte von Schubläden in deinem Designergehirn, gell? Mhm. Wo du dann unglaublich effizient arbeiten kannst. Also da ist irgendein Auftrag X und dann weißt du eigentlich schon während des Gesprächs, wie das aussieht. Mhm. Und da kannst du dann, wenn dann die Möglichkeiten, jetzt haben wir natürlich bei den modernen Möglichkeiten mit PC und Co., mit der Software, wenn das dann noch dabei ist, da parallel, dann doppelt sie diese Gestalt, da bist du unglaublich effizient, da geht es rucki zucki.
Wie groß war dann der Agentur zu dem Zeitpunkt schon?
Es sind dann 6 Leute gewesen, und die dann entsprechend so dieses Handwerk dann, also Mediengestalter und ein Multimedia-Designer war dabei.
Sigi, muss ein bisschen einhaken, der Sprung geht mir ein bisschen zu schnell. Also aufgrund der Auftragslage hast du dann peu à peu Leute eingestellt. Kann man sich das so vorstellen?
Das waren 2 Festangestellte und die anderen, die haben freiberuflich.
Also da gab es dann bei dir oder bei dir an der Familie mal die Entscheidung, ich stelle jetzt Leute ein.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Weil die Auftragslage so stabil war?
Die war dann so stabil und vor allen Dingen, du hast ja dann, da hättest du ja arbeiten können rund um die Uhr. Gell?
Aber auch ein Wahnsinnsschritt eigentlich, fest Personal einzustellen.
Ja, es war schon ein Wagnis, weil du ja letztendlich, du bist dann in eine neue Drucksituation gekommen, nämlich, dass dann die Summen sowieso so,
dass die rein müssen,
dass,
gell?
Dass der Geldfluss entsprechend dadurch funktioniert, gell?
Du hast einmal erzählt, du hast dann du hast das dann einmal versucht, mit einem reinen Vertriebler einzustellen, gell?
Ja, das ist einmal der Fall gewesen.
Das war aber, glaube ich, nichts, oder?
Nee, das ist dann komplett in die Hose gegangen, weil das einfach, du hast das Problem, dass die Verkäufer, der muss da auch wieder vom Fach sein. Also wir haben vorhin gerade über diese Menschenkenntnis und so weiter. Ja. Also der da nicht dumpingmäßig, aber das müsste er natürlich, gell? Mhm. Weil der Verkäufer hat natürlich selber Interesse, dass er über die Quantität dann entsprechend sein Geld verdient, gell? Mhm.
Hast du zu dem Zeitpunkt sehr viel darin investiert, so deine Erfahrungen und dein Wissen wirklich an andere weiterzugeben? Also hast du da sehr viel in Schulung investiert, in dieses, oder in Coaching, in Mentoring?
Eigentlich wenig. Das Einzige, wo ich selber Fortbildungen gemacht habe, das war dann in diesem ganzen Multimedia-Bereich da. Weil es hat ja dann schon langsam, also Ende der 90er Jahre, da ist ja diese Flash-Geschichte, Internet, es ist dann immer mehr gekommen, so die Sachen. Gell? Und da hat es dann so Fortbildungen gegeben für Designer, so 14-tägige Fortbildungen und so weiter. Da habe ich ein bisschen was mitgemacht.
Aber deine Angestellten, die haben eigentlich abgearbeitet, dass du die...
Genau. Das hat ja Mediengestalter seit wann gibt es den Beruf Mediengestalter? Ich glaube seit 97 sowas. Gell, so um den Dreh rum. Da haben Azubis gehabt, 2 Stück. Mhm. Und die haben ja dann sowieso im Zuge ihrer eigenen Ausbildung haben die dann entsprechend auf den modernsten Stand gewesen.
Klar. Hast du also auch ganz viel in Equipment investieren müssen, oder? Für die ganzen Arbeitsplätze?
Das mit Sicherheit. Also da kann man heute, könnte man heute ein Haus bauen. Also
ja.
Wahnsinn. Das ist unglaublich. Mit dem Druck muss ich erstmal umgehen.
Ja. Sigi, wie viele Jahre lief es denn gut und wann oder wie sah das aus, als dann so die Kurve
nach oben kam? Also man kann so pauschal sagen, dass so in etwa 8, 9 Jahre ganz gut gelaufen ist. Mhm. Und dann zur Jahrtausendwende war dann schon erkennbar, dass der Trend für Agenturen, also nicht gerade, was jetzt meine da betroffen, also dass Agenturen generell Probleme gekriegt haben, so 2000, 2001, 2002. Mhm. In meinem Fall war es dann so, dass 2002, 2003 habe ich dann einen Verlust gehabt, einen Einbruch gehabt von 70% in etwa.
Krass. Unangekündigt.
Und, also ja, überraschend. Ja, das ist rucki zucki, ist das. Also das ist genau die Phase gewesen, wo die ersten Digitalkameras dann so gekommen sind. Mhm. Diese Lithoanstalt, der Kiwik da zum Beispiel, der ist pleite gegangen vor ein Jahr auf das andere. Mhm. Die Passavia, die hat Probleme gehabt im Passau. Das ist eine ganz große Druckerei und Lithoanstalt gewesen. Also man war da kein Einzelfall, gell? Und diese 70%, die haben dann zur Folge gehabt, dass im Grunde genommen ich dann diese ganzen Finanzierungen der Agentur, das war ja, das haben wir vorhin nicht erwähnt. Ich habe da gebaut, gell, 97 habe ich da begonnen, einen ehemaligen Rossstall komplett abgerissen, gebaut, da oben eine Agentur da rein.
Also auch super stylisch eigentlich alles.
Ja. Das hat alles Unsummen gekostet.
Steht das heute eigentlich noch?
Das steht heute, genau.
Ah, cool. Da sitzt du gerade, oder?
Was sagst du?
Du sitzt gerade da drin.
Genau. Ja. Das hat sich eher privatisiert jetzt alles. Genau. aber da waren ja nur Darlehen da und natürlich personaltechnisch auch noch. Und das hat man gehalten, weil man der Meinung war, dass ein halbes Jahr später kommt das wieder ins Rollen, aber es war nicht der Fall.
Also du hast immer wieder versucht, diesen Status zu halten.
Ja. Und? Das hat man schon versucht, aber das schaffst du nicht mehr. Wenn die Einbrüche da sind, sind die da.
Was bedeutet das dann, Sigi, oder was, dass man sich das vorstellen kann, was bedeutet das? Also wenn du sagst, du hast es nicht halten können.
Also das Problem, das sich darstellt, ist, dass du praktisch, du deckelst dann immer. Also das wird schon wieder dieser Irrglaube. Mhm. Also dieses Betriebswirtschaftliche, das ist halt dann entsprechend ganz, ganz ernsthaft zu bewerten und da muss man jetzt schnell handeln. Also dieses Rauszögern und so weiter, das ist da ganz, ganz gefährlich. Also nur noch dazu, wenn man dann so Lohnkosten hat und so weiter, weil diese Konstanten, die finanzierst du immer, immer weiter. Also du fällst eigentlich immer tiefer in diesen Graben rein, gell, des finanziellen Verlusts. Und so ist es auch. Und das geht so lang, bis halt dann die Bank, deine Hausbank sagt, nichts mehr, du kriegst keinen Cent mehr.
So war das dann bei dir?
So war das dann. Gell? Also ich habe nicht einmal jetzt einen 50er abheben können, nichts mehr.
Du hast sogar gesagt, du warst am Flohmarkt teilweise, gell?
Ja, und da haben dann ganz wilde Dinge losgegangen. Also das ist praktisch, man kann jetzt meine Lebensabschnitte, der erste Lebensabschnitt, der war so mit dem 18. Lebensjahr. Wenn man da mit den Sprung, weil dann versteht man das alles ein bisschen besser, also mit dem 18. Lebensjahr bin ich eigenständig von der Schule, gell, also ein halbes Jahr vor dem Abitur. Von der Schule, weil einfach keinen Bock mehr gehabt und mit der Tanzerei und so weiter. Und hab dann durch Nebenjobs war immer der King, weil gut verdient, also dass ich da Schaufelmensch war, das war mir da zu der Zeit gar nicht klar. Und dann ist ja Bundeswehr gekommen, das war praktisch, also diese Abschnitte vom 18. inklusive Bundeswehr, das war der erste Lebensabschnitt, der zweite Lebensabschnitt dann war die Entscheidung, Grafik zu machen. und Selbstständigkeit. Und der dritte Lebensabschnitt, der jetzt eigentlich der wichtigste war, jetzt rückblickend, das ist der gewesen mit diesem finanziellen Zusammenbruch 2002.
Sigi, kann man das in Zahlen sagen, dass man sich das vorstellen kann? Was bedeutet das? Was war der Scherbenhaufen?
Also der Scherbenhaufen war dann ohne Zinsen fast 300.000 Euro.
Miese.
Miese, genau. Und
plus, hast du alle entlassen müssen?
Alles raus, genau. Wow. Das ist, hat man sich von allen trennen müssen und die waren nicht mehr finanzierbar.
In welchem Zeitraum, in welchem Zeitraum hast du dann entschieden, jetzt muss das beendet werden? Kann man da sagen, ein halbes Jahr oder?
Das war dann praktisch keine Frage der Entscheidung, da haben die anderen dann entschieden. Also okay. Das ist wirklich, ich bin in einer Situation gewesen, wo die anderen mich behandelt haben. Also dieser berühmte Satz, handle bevor du behandelt wirst, das kommt ja alles erst dann später. Also du bist dann nur noch am Reagieren gewesen, weil wie gesagt, Hausbank hat komplett zu, du hast also sämtliche Einnahmen, das haben die schon also entsprechend da wollen, aber sie haben da nichts mehr gegeben.
Krass.
Also das, was uns am Leben gehalten hat, das war eigentlich, weil meine Frau ja im Staatsdienste war, bei der Polizei, und also deren Gehalt, und das haben die doch nicht so angelangt, weil das hätten die alles können, also Pfändung und so weiter, das war ja alles kein Thema gewesen. Aber welche Strategie das da Bank gehabt hat und keine, also das kann man jetzt schlecht nachvollziehen. Also die haben sie wahrscheinlich gesagt, wenn der Lena wirklich nicht mehr kann, dann nehmen wir es halt von der Frau. Mhm. Also die hat ja da immer diese Konstante und so weiter.
Ja.
Auf alle Fälle haben wir uns da so über Wasser gehalten, dann über Flohmarkt und gell, also Sachen verkauft und so weiter. Also das, wo wir wieder so Taschengeld, so Schwarzgeld gehabt hat, wenn man es einmal so formuliert. Mhm. Ja. Und ich bin dann einmal in so einem Frusttag, bin ich nach Passau und sehe da in einem Kaffee drin die Stadtzeitung, die Pasta. So hat sie die genannt. Und denken wir, sowas war eigentlich da in unserer Region nicht schlecht. Und hab dann wirklich schon beim Heimfahren habe ich gewusst, wie ich die Zeitung nenne und wie ich die mache und so weiter. Also ich war da unterm Heimfahren schon konzeptionell, war ich mit also, mir schon im Plan, wie das ausschaut.
Also Break, Stopp. Das heißt also in dieser, ich nenne es jetzt mal, sorry, Untergangsphase, hast du quasi schon wieder neue Ideen geschmiedet.
Wahnsinn. Oder Wahnsinn,
aber, ja. Aber dann wieder solo. Also die ja, Ideen genau. War solo, okay?
Genau.
Also ich habe dir ja, glaube ich, Sigi, seitdem wir uns kennen, das ist jetzt auch schon einige Jahre, habe ich dich mehrfach gefragt, wie du es geschafft hast, auch diesen Humor beizubehalten oder überhaupt, wie man sich in dieser Lage nicht Schlimmstes antut oder was weiß ich, gell? Wie man da nicht völlig verzweifelt. Was hast du da für Antwort parat?
Also vielleicht hat es in meinem Leben oder spät nach wie vor in meinem Leben eine große Rolle, weil ich habe mit Planung überhaupt nichts zu tun. Also es ist immer irgendein Erlebnis gewesen, ob das die Tanzerei, also wenn man den Rock'n'Roll jetzt als Beispiel nimmt, ich habe den Abschlussball, ich habe den Kurs seinerzeit in Landshut gemacht, Rock'n'Roll. Und Abschlussball war der damalige Weltmeister, der hat dann einen Auftritt gehabt. Und den habe ich gesehen. Und dann habe ich aus einer Begeisterung heraus sofort beschlossen, das will ich auch. Und habe, ohne dass ich die Kenntnisse dazu gehabt habe, also großartige Kenntnisse jetzt, dass man das jetzt machen könnte, habe ich schlicht und einfach einen Club gegründet da in Triftern und habe Paare eigentlich, ich habe gewusst, so diese Vortänzer von den Tanzschulen, die habe ich kennt, eingeladen, wollte sie mit Rock'n'Roll anfangen und so weiter und so fort. Und aus der Gruppe ist bundesweit einer der besten Rock'n'Roll-Tänzer geworden.
Ich habe die mit dieser
Begeisterung so mitgezogen. Gell? Ich bin da immer dabei gewesen und die Tage und Wochenende. Also das war so ein Teamgedanke. Also Man kann Menschen, wenn man der Begeisterung so übertragen kann, gell? Man kann die anstecken und dann wird es auch was. Das hat mit Planung überhaupt nichts zu tun. Derjenige, der planerisch jetzt da veranlagt ist, der schafft unter Umständen das Gleiche, aber muss einen ganz anderen Aufwand betreiben. Genau. Der muss einen strategischen Aufwand betreiben. Ne? Hingegen jetzt der Mensch, der jetzt nicht plant, der ist schon natürlich jetzt halt angewiesen darauf, dass er die Mitmenschen hat, die immer so mitmachen. Gell?
Und der kommt ja auch gleich zu was, weil er gleich tätig wird und nicht,
das geht
nicht lang umkonzipiert und rumplant, sondern wird gleich tätig.
Und so ist es eigentlich dann, das hat mein ganzes Leben begleitet. Also diese Begeisterung steht an erster Stelle, dass du eine Vorstellung hast über die Begeisterung, eine Vorstellung, wie die Dinge am Ende schon aussehen. Du musst am Anfang schon wissen, wie das am Ende ausschaut. Mhm. Und das kommt automatisch. Ne? Und das war da jetzt speziell, wenn man auf dieses Zeitungsprojekt da wieder zurückkommt, ist es da so gewesen. Also bei der Einfahrt die Idee, also ich nenne die coole Mu, also die Abkürzung für Kunst, Kultur, Leben und Muse. Und da ist also eine Zweideutigkeit drin, weil man sagt in Niederbayern in der Kindersprache sagt man, schau, da ist eine coole Mu, gell, das ist so diese coole Muse, Verniedlichung von Kühe und so weiter. Und die Abkürzung Kultur, Leben, Muse. Und dann
Sigi, wie weit war denn da dein Projektagentur? Also völlig tot. Und tot.
Das war tot.
Also das heißt, du hattest dann die Schulden und standst jetzt quasi wieder bei Null da.
Ja, das Einzige, was der Vorteil war vielleicht, weil diese Form der Privathaftung, ich habe so gesehen, keine Insolvenz angemeldet. Das war vielleicht jetzt ein rückblickender Glück, weil wenn du Insolvenz anmeldest, dann kriegt er das dein ganzes Klientel auch mit. Mhm. Bist dann bekannt wie ein bunter Hund, aber im negativen Sinne.
Ne? Also somit hast du nur agieren können und weitermachen somit können. Somit
durch das hat ja keiner gewusst. Also wie schlecht das mir geht, das hat ja keiner gewusst. Gell? Mhm. Und ich habe dann, wie gesagt, also tags drauf habe ich dann den Entwurf gemacht. Ich habe dann so diese Dummies gemacht, gell? So 16, 20 Seiten von dieser coole Mu. Bin dann mit diesen Dummies dann zur Bank, habe das vorgestellt, was ich da vorhabe und so weiter, also Kulturzeitschrift da für die Region, die sie finanziert über den Anzeigenverkauf. Ich habe auch keinen braucht, ich habe das Ding komplett selber getextet, komplett selber die ganze Bildbearbeitung und.
Ich erinnere mich, Jordi, Sie haben erzählt, selbst das Horoskop in der coole Mu hat das
selber gemacht.
Super.
Also ich war praktisch dieses berufsübergreifend gewesen. Ja, genau.
Fische, Sie werden heute einen wunderbaren Tag erleben.
Ja, ja. Was warst du denn der Dr. Sommer oder wie?
Ja, genau. Ja. Fast. Ich musste immer mitnehmen, ja, genau. Ja, das war gar nicht so einfach, weil man hat ja, wenn man jetzt sagen wir mal die Voraussage Löwe, man hat das so beschrieben und gell, sie werden einen Steinbock treffen und hier. Dann hat man natürlich, wenn man beim Steinbock ist, hat man das von der Logik her natürlich wieder, ja, wieder
so. Also ich glaube, von deinen Erzählungen her kann man über die coole Mu ja schon eine eigene Folge machen, weil es inhaltlich und fototechnisch und so, also da gibt's, du hast mir auch schon so viele Sachen erzählt.
Im Grunde genommen, wenn man jetzt einmal den Faktor Geld jetzt einmal auf die Seite stellt, im Grunde genommen war dieses Machen der coole Mu, war das ein ganz ein großes Aufatmen. Mhm. Als wärst du in einer Kuranstalt, weißt, also wo du jetzt da mal so Dämpfe inhalierst und da tief durchatmen. Also wo diese Künstlerseele und wo diese, wo man, ohne dass irgendeiner irgendwas kritisiert, also man
versteht ja
komplett durchziehen.
Aber können, trotzdem, Sigi, ist auch interessant. Also entweder stellt man sich jetzt vor, warst du da komplett verrückt oder ignorant oder das hat dich so über Wasser gehalten, dass du diesen Schmerz da verkraftest und sagst, oh, jetzt geht's weiter.
Ja, genau. Das ist im Prinzip.
Sehr Wahnsinn eigentlich.
Im Prinzip habe ich das Leid so ausgeblendet. Das habe ich ausblendet. Mhm. Das hat man da deckelt, gell? Mhm. So gefährlich wie sowas immer ist. Aber ja. Ist halt in dem Fall ist es dann gut ausgegangen. Ich habe im Grunde genommen, also diese Zeitung da quartalsweise dann so durchgezogen. Habe auch den Anzeigenverkauf, gell, und der Anzeigenverkauf, müsst ihr euch vorstellen, der ist nicht so, dass man da mit Anzug und Krawatte da rumrennt, sondern da waren ja ein Großteil der Klientels, waren da auch wieder Bars und Kneipen, also da war Gastronomie, ne, die war ein Großteil, so dass ich praktisch da durchgenächtigt habe, also die ganzen Lokalitäten und so weiter. Gell. Und nach dem fünften Weißbier, du immer eine coole Mutter, ich mal anzeigen.
Die Leber war stark belastet.
Ja, brutal. Das war so eine Phase da. Gell.
Sigi, wie lang ging die coole Mutter?
Ja,
die bis ist die eingestellt worden ist?
Die ist von 2003 bis kurz so Anfang 2007. Okay. Also die hat sich hübsch lang, ist mordsbeliebt gewesen und habe also Abos, Abonnenten, gell, hab Fedi das dann von Haus aus, also direkt ins Haus. Also ist auch gut gelaufen und so ist es dann, also nicht der Wille jetzt, dass man die Finanzen irgendwie jetzt da, sondern diese Begeisterung für was und das Geld ist dann eigentlich automatisch, gehen wir jetzt mal in Anführungszeichen. Ich habe zumindest wieder dann einen Geldfluss gehabt, wo ich mich oben nur so gerade über Wasser halten habe können.
Ja, vielleicht aufgrund der Zeit, Sigi, dass man nicht allzu sehr
überziehen. Genau.
Ich glaube, jetzt kann man sagen, korrigiere mich, wenn ich jetzt daneben liege, aber so um die 10 Jahre später, wir haben uns ja dann auch bei einem gemeinsamen Kunden kennengelernt, so um die 10 Jahre später oder waren es 12 Jahre, hast du dich dann quasi aus deinen Schulden komplett befreit?
Also mittlerweile ist das gegen null. Also es ist nicht mehr nennenswert. Gell? Das ist also.
Es ist ja auch heftig, oder? Jordi, das muss man jetzt schon mal sagen. Das geht jetzt. Das ist ja, also andere, weiß nicht. Naja. Ich kenne kleinere Beträge, die dann Insolvenz anmelden bei 20.000 Euro oder so und keinen Ausweg mehr sehen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, bei der Zahl 300.000 Euro sich allein wieder rauszugraben und gegen null allein, zu arbeiten.
Allein durch die Begeisterung für ein Projekt, das ist ja Wahnsinn, weil du konntest ja natürlich nicht wissen, also das Magazin hätte ja ein Flop sein können, gell? Und dann hätte es vielleicht nur mehr Schulden gehabt. Und so hat die Begeisterung für dieses Projekt quasi den ersten Grundstein gelegt, dass du wieder zu Kräften gekommen bist, dass du wirklich diese Schulden auch hast tilgen können. Das ist ein wirklich unglaublicher Lehrpunkt für andere, die ja weit entfernt von solchen Problemen sind und aber glauben, sie stängern ganz unten. Und
Genau.
Und es war für mich ja keine Arbeit. Also diese coole Move war vom Empfinden her keine Arbeit. Das ist nur Freude gewesen, das Ding zu bauen und zu texten und das war wirklich eine ganz schöne Sache da, gell? Weil man eben keiner reingeredet hat.
Ja, klar. Gell? Aber nichtsdestotrotz, Sigi, ich kenne dich halt auch als Menschen, der neue Aufträge oder Sachen ja immer mit Spaß und Leidenschaft angeht und nie monetär. Da können sie übrigens auch viele junge Scheibe abschneiden, also die immer meinen zu müssen, sie sehen da das Geld im Vordergrund und immer als ersten Bewegung die Kohle haben, das ist total verkehrt. Und man sieht ja, wenn man mit einfach Lust und Freude an Tätigkeiten, das kommt schon, wie du auch sagst oder wie du beschrieben hast, es haben sich so viele Zufälle ergeben, gell? Und vermeintlich hat man gar keine Anzeichen gesehen, dass es in irgendeine monetäre Richtung geht. Ja, und dann zeichnet sich doch ab, dass sich aus dem was entwickelt oder aus dem was entwickelt.
Ja, also. Und letztendlich, wenn wir jetzt wieder bei den Zufällen sind, der Kunde Fliegel, man darf man jetzt noch nicht, ist auch eine Form des Zufalls gewesen. Also die wo praktisch, da ist ein Anruf gekommen, ich war auf dem Weg nach Pfarrkirchen, das ist dann 2000, also im März 2007 ist es gewesen. Und wo die da angefragt haben, also ob ich Interesse hätte, gell, also für Fliegel, dass ich da die Grafikarbeiten, die grafischen Arbeiten übernehme. Eine Woche drauf schon Termin und da auch wieder interessant, nicht einmal großartig jetzt da durchdiskutieren, sondern ja sofort, also sofort beginnen. das ist der Hammer, gell, sofort beginnen, also hab da gar nicht viel herzagen müssen. Der Rest ist dann eh so weitestgehend bekannt mit dem ganzen Katalog, Agrosender, Prospekte und so weiter und so fort, gell. Und das ist bis zum heutigen Tage halt. Aber die Intention der Arbeit ist eigentlich gleich geblieben. Jetzt mit dem Vergleich mit der Coole Mu, das war ja auch ein Mordsaufwand letztendlich. Und insofern, wenn man Dinge weiß, und wenn man, also von der Last her, von der Arbeitslast her, wenn einem das bekannt ist, dann ist das gar nicht so dramatisch, gell, vom einen ins andere und so weiter. Also diese Übergänge, also von extremen Dingen, also extreme Dinge machen, beruflich, finde ich schon wichtig, weil man da, jetzt haben wir beim Begriff aushalten, gell. Trotzdem jetzt der Negativ jetzt belastet, ist immer dieses Aushalten. Aber das lässt dich aushalten, also diese Last, dass du das durchführen kannst, also diese spitzen Arbeitszeiten und so weiter, die ja auch wichtig sind.
Vor allem so ein bisschen das Fazit, dieses immer weitermachen, glaube ich, ist auch so ein Punkt, gell? Also stell mir vor, du hättest dir da lang Zeit genommen, in dich zu gehen und innerlich reinzuweinen und wirklich depressiv zu werden. Ich weiß nicht, ob die Phasen auch da waren.
Die waren da, aber nur ganz kurz. Nur ganz kurz.
Aber bei anderen war das ja ultra ausgeprägt, gell?
Nur ganz kurz. Das war, da ist ein Parallel, ist auch der Tod von meiner Mutter gewesen, 2001. Tod vom Vater ist 5 Jahre davor gewesen. Also da spielen so viele Dinge jetzt da eine Rolle, gell? Komischerweise hat man zu der Zeit Requiem, ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Also diese Requiems, die erzählen ja deine Lebensgeschichte, gell? Also du wirst da zu Grabe getragen und im Vorfeld haben ja diese Auf- und Abs, die werden da mit den Streicherinstrumenten so gespielt. Gell, wo sie immer von einer Höhe in die Tiefe, gell, also um immer zu darzustellen, also wie schlecht du warst, was hast du alles angestellt, du Idiot, gell, wie hast du dich verhalten? Also das spiegelt also ein Requiem immer da, gell, von der Komposition her. Und diese Form der Selbsterkenntnis, also im bestrafungstechnischen Sinne, ne, da bin ich schon so, also da habe ich schon so die Neigung gehabt in der Zeit. Gell? Ja,
klar.
Also was hat man an Fehler begangen, ja. Gell? Und auch diese Sätze von meinem Vater, wärst das schon sehen, gell? Also wärst das ist schon so eine Sache, die er nie gefördert hat. Also man ist ja früher eigentlich nicht gefördert worden. Entweder du hast jetzt so, gell, Realschulabschluss gehabt oder Abitur gehabt, da bist du im Prinzip nicht gefördert worden.
Vielleicht mit einer Watschen oder so noch gefördert worden, gell?
Also das ist schon so, kann man das sagen, gell, dass das. Aber letztendlich habe ich dann die Arbeit trotzdem, die unglaublich umfangreich war bei den Fliegels, das hat man eigentlich schon so stabil durchführen können. Und das ist dann eine Form der Vorleistung gewesen, also auch die coole Mutzeit dazu, das ist alles so eine Lebensvorleistung, wo man heute schon ernten kann. Also das, man hat halt Gelassenheit, man steht halt drüber. Dafür kommt jetzt der andere Lebensabschnitt daher. Das ist dieser Lebensabschnitt, also wie stabil ist deine Gesundheit, gell, wie stabil bist du im mentalen Sinne und so weiter und so weiter. Das sind ganz andere Felder. Das hat mit den Dingen, die da die letzten 4 Jahrzehnte zuvor gelaufen sind, überhaupt nichts zu tun.
Ja. Jordi, wie siehst du das so? Was ist dein Fazit? Ich kenne die Geschichten schon über Jahre jetzt von Sigi und in allen möglichen Details und Ausprägungen. Ja. Was wäre jetzt so dein Fazit für die Folge?
Dieses Aushalten habe ich mal so ein bisschen als Schlagwort mit aufgenommen. Also man muss da echt aufpassen, gerade in der jetzigen Situation. Man ist als Designer so unglaublich privilegiert. Du kannst dir so viele Freiheiten auch rausnehmen, jetzt auch mit dem Digitalen und mit dem Umfeld. Du kannst jederzeit Jobs annehmen. Und also wenn ich nur dran denke, dass so viele in der Branche diese auf die 4-Tage-Woche hinarbeiten und weniger arbeiten, aber genauso viel verdienen und hier diese Freiheiten, da diese Freiheiten. Also ja. Überall liest man nur von Freiheiten und die Agenturen müssen noch mehr bieten, um ihre Mitarbeiter zu halten. Und dieser Luxus, dieses Bequeme wird da irgendwie total gefördert. Und ich finde, dass das einen sehr negativen Aspekt auch hat, weil man wird da selber viel weicher, was das angeht. Also wenn dann doch mal harte Zeiten eintreffen, wenn doch mal unglaubliche Nervenstärke gefordert ist und Ausdauer gefordert ist, dann kannst du die nicht mehr aufbringen. Und deswegen finde ich das so wichtig,
brechen die alle Zange.
Dass man sich, also was junge Designer angeht, Auszubildende und so weiter, dass man sich wirklich immer wieder was abverlangt und das auch wirklich beibehält, diese Situationen weiter im Bewusstsein zu haben. Was mache ich, wenn ich in so eine Situation reinkomme? Wie verhalte ich mich dann? Und ich finde, das ist so der ultimative, Lehrpunkt aus dem Ganzen, weil den meisten geht es ja überhaupt nicht nur mal ansatzweise so schlimm wie dir zu dem Zeitpunkt und sich dann noch zu sagen, ich nehme mir da jetzt ein Projekt raus, wo ich begeistert bin davon und nutze das als Fundament für den weiteren Werdegang und mach was da draus. Ja. Dann, also unglaublicher Lehrpunkt, was das angeht. Also auf jeden Fall dieses Aushalten, dieses etwas sich abverlangen, wirklich sich die Hände auch schmutzig machen, was den Beruf angeht. Und die eigene Begeisterung, die Leidenschaft dahingehend zu fördern, dass man das auch eventuell auch als Notfallplan nutzt.
Und ich finde es auch echt total motivierend. Also wenn man mal so in der Klemme ist und so die Schlinge um den Hals hat, ja, dass man sich gefälligst seine Beine in die Hand nehmen kann und sie zusammenreißen. Und wenn man das will, dann kommt man da wieder raus. Gell? Also das sieht man ja an dem Beispiel. Wie gesagt, ich kenne andere, die melden bei 20.000 Euro Insolvenz an, wo man sich denkt, wie wär's mit Arbeiten? Es ist unglaublich, unglaublich.
Ja, ja. Die sind Menschen, die haben immer deren ganz verliebt in das Wort Aber.
Genau, richtig.
Da kannst du Vorschläge, aber, die Oma, aber.
Genau so ist.
Also die immer sofort das gegenteilige Argument. Also da ist nichts durchführbar, weil immer das Aber drin ist.
Also ich finde diese echt sehr inspirierend, also dieses Scheitern, das Eingestehen und dann da wieder rauswühlen und selbstverständlich da rauswühlen und weiter geht's, absolut inspirierend.
Ja, es ist unterm Strich kann man sagen, Freiheit muss man sich verdienen. Ja. Das ist so.
Das ist ein gutes Schlusswort, Sigi.
Ja.
War ein interessanter Talk. Ich glaube, wir könnten eh noch 2 Stunden weiterreden.
Ja,
als Sigi seine Lebensgeschichten gibt sowieso immer einiges. Sigi, danke, dass du Zeit genommen hast. Vielleicht
danke, ja.
Hören wir uns in der nächsten Folge mal zu einem anderen Thema.
Ja.
Ansonsten wünschen wir noch einen schönen Montag und bis demnächst.
Alles klar, gut.
Ciao, Sigi, servus.
Danke, Sigi.
Danke, ciao. Ciao.